Hallo und Mamas Tee, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian und heute habe ich eine richtig schöne Podcast-Folge für dich, nämlich ich habe Ranja Nai interviewt. Und Ranja ist seit über 16 Jahren im Marketing, ist selbstständig, ist Mama von einer ganz bezaubernden kleinen Tochter und Ehefrau. Und wir haben über so viele Themen gesprochen und ich bin Ranja unglaublich dankbar, weil was mir besonders gut gefallen hat in dem Interview, und das hatten wir auch vorher wirklich ganz bewusst uns so überlegt, ist, dass sie wirklich erzählt, wie es war, und es auch ja, ganz ehrlich und auch aus so aus ihrem Herzen raus dann wirklich erzählt. Weil so schön alles auch ist und so groß ist dann tatsächlich auch manchmal der Druck von außen, dass wir das Mama-Sein ganz toll empfinden müssen und auch die Geburt und alles drumherum. Aber im Endeffekt verändert sich halt auch einfach viel und das schmälert nicht das Schöne, auf gar keinen Fall, aber es ist da und es ist wichtig, dass wir drüber sprechen. Und die Folge ist zweigeteilt. Du hörst gerade oder jetzt gleich dann den allerersten Teil, in dem wir darüber gesprochen haben, was Mama sein denn eigentlich für Ranja bedeutet. Sie erzählt auch erstmal von sich, wo sie herkommt und was sie macht. Dann haben wir über die ganze Umstellung gesprochen. Sie erzählt, wie sie sich vorbereitet hat und auch, was sie jetzt so im Nachhinein anders machen würde, gerade wenn es auch um das Thema Selbstfürsorge geht, das auch nochmal in vollen Zügen zu genießen und für sich wirklich zu ritualisieren und auch diese Zeit, die auch vor der Geburt stattfindet, auch mit dem Partner nochmal wirklich ganz intensiv zu genießen. Und die Kernaussage fand ich unter anderem, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es der Mama während der Geburt gut geht. Und was das alles bedeutet und was sie auch erzählt so von ihrer Geburt, das wirst du jetzt gleich in dem Interview erfahren. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und bin gespannt, was du dazu sagst. Hallo Ranja.
Hallo Lisa.
Ganz, ganz herzlich willkommen zum Mamas Tee Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ja, bevor wir gleich starten mit den Fragen und deinem Werdegang und nachher wirst du natürlich von deinem Unternehmen auch erzählen. Aber erzähl doch erstmal, wer du bist.
Ja, ich bin Ranja, gebürtig aus Koblenz, ein Schengelchen, sehr glücklich und stolz darauf.
Mhm. Sind wir ja Geschwister.
Genau, viele Geschwister.
Ja, das stimmt.
Und bin 35 Jahre alt, bin seit letztem Jahr Mama, seit letztem Jahr März. Also meine Tochter ist jetzt 21 Monate alt. Bin passionierter Marketier, also ich bin seit über 16 Jahren im Marketing unterwegs. Und das ist irgendwo auch ein bisschen mein Hobby. Also Vermarktung und Co. ist das, was ich auch lebe. Und bin jetzt mittlerweile im Westerwald ansässig und sehr glücklich, eine Festanstellung zu haben und ganz viele Projekte in der Selbstständigkeit umsetzen zu können und dürfen.
Mhm. Genau. Schön. Was bedeutet für dich Mama sein und was war vielleicht so der größte Change von Frau sein, Unternehmerin sein zu Mama sein?
Also erstmal kann man sich das gar nicht vorstellen, wenn man noch kein Kind hat, was sich verändert emotional und wie man sich auch als Mensch verändert von der Denkweise her. Mhm. Das war für mich der größte Aha-Moment, also auch in der Schwangerschaft, man war schwanger, man nimmt das so mit und dann bekommt man ein Kind und dann ist dieses Kind da und auf einmal ist alles anders und auch das Kind, auf das Kind zu schauen und zu sehen, okay, ja, das ist meins, aber das wirklich realisieren zu können, dass man Mama ist, ich glaube, das ist bei jedem Prozess, vielleicht hat der eine es sofort, bei mir war es ein kleiner Prozess, aber auch, man hat so viel Verantwortung auf einmal für so einen kleinen Menschen. Die Rolle in der Partnerschaft verändert sich. Auch meine Rolle im Leben hat sich verändert. Ich bin nicht mehr so unabhängig. Ja. Ich kann nicht mehr einfach alles machen. Und das war im ersten Moment schon ein Schocker, ehrlich gesagt. Also Mama sein ist heute für mich das Größte. Aber der Prozess dahin und der Weg hat doch ein bisschen gedauert. Und es war im ersten Moment ja, wie so ein Zug, der an einem vorbeirauscht und man gar nicht weiß, was passiert. Mhm. Heute ist es für mich das Größte, weil ich habe noch nie so viel Liebe in meinem Leben gespürt und erfahren dürfen mit so einem kleinen Menschen. Und diese bedingungslose Liebe, die kann man, glaube ich, auch nur erfahren, wenn man ein Kind hat. Und daher ist es ja, Teil von mir mittlerweile. Mhm. Aber es ist ein Prozess gewesen für mich.
Nimm uns mal mit in diesen Prozess. Also wusstest du schon immer, dass du Mama werden möchtest?
Ja, also der Wunsch nach einer Familie war da. Ich muss aber schon gestehen, ich habe den schon viele Jahre auch etwas aufgeschoben, mhm. weil ich sehr glücklich in meinem Job war. Das, was ich tue, liebe ich heute noch sehr und das mache ich einfach sehr gerne. Und ein Kind bedeutet nun mal eben auch irgendwo eine Karriereunterbrechung. Es bedeutet viel Verantwortung für ein weiteres Leben einfach. Und das war mir schon irgendwo bewusst und deswegen habe ich es, glaube ich, auch immer ein bisschen ja, vor mir hergeschoben. Aber gut, als ich dann schwanger wurde, war ganz klar, dass das das Größte ist und dass wir uns darauf freuen. Aber ich habe tatsächlich viele Jahre immer wieder gesagt, ja, nächstes Jahr. Dann waren wir 2 Jahre verheiratet und dann war das irgendwie mitten in der Bauphase. Oh, hoppala, wir sind schwanger und dann war das auch total schön. Aber es war tatsächlich, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen vor sich herschieben, ja.
Als du dann erfahren hast, dass du schwanger bist, ne, was hat sich für dich verändert? Du hast gesagt, zum einen natürlich kommt dann auch viel Verantwortung dann auf dich zu, ne? Aber was passiert emotional oder was ist bei dir emotional passiert? Wie hast du dich auch darauf vorbereitet, auf die Geburt vielleicht oder auf das Mama-Sein? Gab es irgendwas, was du getan hast, gemacht hast, auch rituell irgendwie losgelassen hast oder so? Ja, wie hast du dich vorbereitet?
Leider zu wenig, viel zu wenig. Die Schwangerschaft ist sehr gut gelaufen, mir ging es sehr, sehr gut. Die ersten Wochen und auch ersten Monate, ich hatte fast gar keine Beschwerden. Das war wirklich ein Traum und somit ja, war ich auch gar nicht so sehr in diesem Schwangerschaftsdilemma, ne? Wie manche haben dann irgendwie Sodbrennen und übergeben und alles. Also ich hatte das alles nicht. Ich hatte nur die letzten Wochen, also ich hatte die letzten 10 Wochen sehr, sehr starke Wehen immer mal wieder. Und da hatte ich auch tatsächlich ein bisschen mit Schmerzen so zu kämpfen. Aber im Großen und Ganzen auch emotional gesehen, das war total spannend, so einen kleinen Menschen in sich zu fühlen. Es war auch ein bisschen spooky, ehrlich gesagt, weil das ist so ein... Also wenn man so einen kleinen Menschen in sich hat und der tritt und unsere Tochter ist doch auch sehr aktiv schon im Bauch gewesen. Ich musste oft schmunzeln, wenn sie sich dann mal 4 Stunden nicht gemeldet hat. Das war wirklich Hölle auf Erden. Dann hat man direkt Angst bekommen, weil man doch schon sehr schnell so eine Bindung zu so einem kleinen Menschen aufbaut. Aber ehrlich gesagt habe ich mir nur Gedanken um die Geburt gemacht. Was danach kommt, ja, ne, wird schon irgendwie laufen. Und über die Geburt habe ich mir insofern doch auch sehr, sehr stark Gedanken gemacht, da der Wunsch sehr groß war, unsere Tochter in einem Geburtshaus zu bekommen. Krankenhäuser, ich bin jetzt kein großer Fan von Krankenhäusern und dadurch, dass es einfach die Option gibt und bei mir im Freundeskreis das auch tatsächlich schon 2-mal der Fall war, dass die Mädels ihre Kinder im Geburtshaus bekommen haben, war das für mich eine total tolle Alternative. Und ja, das war so das, worauf man hingearbeitet hat, dass man auf jeden Fall im Geburtshaus gebären darf und kann. Da gehören ja auch so ein paar Eckdaten dazu, die man erfüllen muss. Und dann haben wir das geschafft und dann war das der nächste Meilenstein. Und ja, die Freude auf die Geburt im Geburtshaus war sehr groß. Das heißt, alles hat sich gefühlt auf die Geburt fokussiert. Ja? Also ich habe mich da auch Wochenbett, ja, weiß man, was da passiert und was man zu Hause haben muss. Aber vorbereiten, nö. Ich hatte ehrlich gesagt immer Respekt, wenn ich zu weit denke, dass etwas passieren könnte. Mhm. Und somit habe ich immer versucht, den Tag zu genießen und auf die Geburt hinzuarbeiten.
Mhm. Und wie hast du es konkret gemacht, wenn du sagst, du hast dich auf die Geburt so von Tag zu Tag halt vorbereitet?
Einmal war es, man ist in einem Geburtshaus, wird man in diesem Fall wurde man von mehreren Hebammen betreut, da auch natürlich in die Gespräche gehen. Ich habe aber das Thema versucht, nie allzu tief zu behandeln, weil man immer wieder, also bei mir war es so, die Angst ist halt immer doch irgendwo da, dass noch was passieren kann. Und ich wollte diese Gedanken auch gar nicht so sehr aufkommen lassen. Auch viele haben zu mir gesagt, kümmere dich schon mal ums Stillen. Ich habe mir gedacht, ich bin doch in der Schwangerschaft, also Stillen ist noch so weit weg. Ich habe hier mal ein Buch, lies mal. Ich habe das nicht getan, weil es war für mich so weit weg. Und es sind so viele auch Ratgeber, die wir geschenkt bekommen haben, die man sich nicht angeschaut hat, weil vieles davon findet eben auch statt nach der Geburt. Und das war für mich alles noch zu weit weg. Und insofern habe ich ehrlich gesagt das viel weggeschoben und direkt auf die Geburt habe ich mich eben mit den Hebammen vorbereitet, auch in einem Geburtsvorbereitungskurs, den wir besucht haben. Aber tatsächlich ausschließlich mit den Hebammen und gar nicht so sehr irgendwie rechts und links. Mhm. Was ich heute als Fehler sehe, oder was heißt Fehler, ich würde es einfach anders machen. Vielleicht mit der Erfahrung, die man jetzt hat, wäre es besser gelaufen, auch mental, einfach kopfmäßig. Mhm. Und da war ich doch etwas sehr, vielleicht sogar einfach vielleicht ängstlich. Mhm. Und würde das anders heute vielleicht angehen.
Mhm. Hast du da jetzt im Nachhinein irgendwie Ideen, wenn du sagst, kopfmäßig hättest du dich anders vorbereitet, was du jetzt anders machen würdest? Also heißt das jetzt, du würdest vielleicht mehr in Richtung Meditation vielleicht auch gehen oder schauen, was es zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gibt, also Mindset oder was meinst du konkret?
Ja, das Thema Selbstfürsorge wird angeschnitten in den Geburtsvorbereitungskursen. Das muss ich gestehen, ich fand es immer sehr amüsant, denn man durfte sich dann irgendwie die Hände massieren, mal für 2 Minuten und wie fühlt sich das an? Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein Quatsch? Ich konnte da irgendwie nichts mit anfangen. Aber dass das Thema Selbstfürsorge gerade als Mama so ein großes Thema nachher einnimmt, um zu schauen, wo steht man auch mit Kind, dass man sich da nicht vergisst, das fand ich kam da zu kurz. Also, dass es irgendwie albern ist, sich irgendwie die Hände selbst zu massieren in dem Moment, fand ich schade, dass es gar nicht so beleuchtet wurde von der Seite. Was bedeutet denn Selbstfürsorge? Mhm. Warum macht man das? Wofür brauchst du das? Starte jetzt schon in der Schwangerschaft. Und das gar nicht so sehr auf ein Event auszulegen, wie geh in die Badewanne oder massier dir die Hände, sondern was bedeutet Selbstfürsorge für dich und für dich ganz persönlich? Das ist jetzt vielleicht daneben für meinen Fall, was eben nicht die Handmassage oder die Badewanne, sondern ganz andere Themen hätten mich wahrscheinlich mehr da auch mit diesem Thema dann angefreundet. Aber dadurch, dass das mit Beispielen immer unterlegt wurde, die für mich nicht funktioniert haben, habe ich mich auch gar nicht weiter damit beschäftigt. Mhm. Und genau das wäre halt ein Ansatz zu sagen, heute Selbstfürsorge, was tut mir denn gut, zu auch vielleicht herauszufinden, schon in der Schwangerschaft, was brauche ich denn als Mama auch später, was mir gut tut. Und das kann ich dir heute ganz klar sagen, das habe ich mit meinem Mann ganz klar besprochen. Ich möchte in Ruhe eine halbe Stunde duschen gehen. Ja, also wenn ich duschen gehe, das ist jetzt nicht jeden Tag, also habe natürlich auch meinen Schnelldurchlauf, aber wir alle, gerade wir Frauen, kennen das. Heute ist Duschen mit Haare und da brauche ich meine halbe Stunde und da will ich von niemandem gestört werden. Und das habe ich nachher für mich so herausgefunden einfach. Das habe ich in der Schwangerschaft sehr gerne gemacht und das habe ich auch vor der Schwangerschaft natürlich gerne gemacht, aber das habe ich tatsächlich auch nach der Geburt ausgelebt. Und das waren so für mich meine Regenerationsminuten, diese 30, manchmal wurde es auch 45, aber das ist so mein Thema nachher gewesen. Und jeder hat ein anderes Thema. Der eine vielleicht Meditation, ich habe es tatsächlich auch mit Yoga probiert während der Schwangerschaft. Ja, war jetzt nicht ganz optimal für mich, aber was vielleicht nicht mein Weg war. Und ich denke, da hat jeder vielleicht einen anderen Ansatz, sich auch mal mit zu beschäftigen, was bedeutet denn für ihn in dem Moment Selbstfürsorge Und wie gesagt, früher war das für mich einfach irgendwie gefühlt albern. Heute weiß ich, dass es ein sehr, sehr hoher Stellenwert ist, auch nachher Mama sein.
Ja, total. Ich finde das so wichtig, was du gerade sagst, und auch diese Frage wirklich so mitzunehmen, wenn man jetzt gerade auch schwanger ist, dann wirklich sich mal über diese Dinge dann Gedanken zu machen, ne? Und auch halt dann auch mal zu, also vielleicht auch mit dem Partner dann mal drüber zu sprechen, ne? Oder wie du es gemacht hast, so Absprachen, so kleine organisatorische Absprachen schon mal irgendwie zu führen, ne? Weil das Leben wird sich verändern, ne? Es wird sich ganz klar verändern. Und ich erlebe das immer in, wenn ich mit Mamas vor der Geburt zusammen bin und auch nach der Geburt. Und alle, die meditieren, die wissen das ja auch, dass es schwieriger ist, wirklich in diesen Entspannungszustand zu kommen, wenn halt viele Geräusche halt da sind. Und wenn man vor der Schwangerschaft beispielsweise ja schon mal versucht zu meditieren, dann erzieht man den Körper ja auch schon so ein bisschen. Das ist wie so ein Ritual. Und der Körper weiß dann, ah, okay, sie setzt sich jetzt schon so hin, alles klar, jetzt fahre ich so ein bisschen runter, ne? Und je mehr man das trainiert, desto mehr trainiert man den Körper und auch so diesen ganzen Mechanismus, um runterzufahren. Und das ist natürlich nach der Schwangerschaft viel schwieriger, weil du ja dann auch so im Überlebensmodus vielleicht drin bist, wegen Schlafmangel oder was auch immer. Und wenn man sich vorher, wie du eben gesagt hast, halt überlegt, was brauche ich, was tut mir gut und weiß, wann fährt mein Körper beispielsweise runter und er sich so ein paar Rituale auch in der Partnerschaft überlegt hat, dann fruchten die natürlich auch viel mehr, auch wenn viel los ist drumherum, finde ich.
Ja, ist interessant. Du sagst das jetzt mit Meditation. Ich finde das Thema Atmung zum Beispiel auch ganz spannend, denn in den Geburtsvorbereitungskursen kennt man ja auch aus dem Fernsehen diese Hechelnummern, ja. Das ist auch so. Also es gibt bestimmt Geburtsvorbereitungskurse, wo man das nicht macht. Bei uns war es so, wie atmest du unter der Geburt am besten? Ganz ehrlich, unter der Geburt kann ich mich ja nicht irgendwie zurückentsinnen, wie das bei Kurs XY war. Ja? Aber wie wichtig Atmung nicht nur unter der Geburt ist, sondern auch, wenn du ein Neugeborenes oder ein Baby einfach hast, das sich gerade vielleicht am Ende eines Tages komplett in Rage schreit, wie wichtig Atmung dann ist, ja, die geht ja auf dein Kind über. Und das sind so, also das finde ich auch nicht nur, da sind wir wieder bei dem Thema, man wird vorbereitet, Geburtsvorbereitungskurs, man wird auf die Geburt vorbereitet, aber das Thema Atmung in dem Fall, das Thema Selbstfürsorge ist so viel größer und es ist so viel wichtiger eigentlich noch nach der Geburt. Denn unter der Geburt hast du ja im besten Fall eine gute Hebamme, die dir zur Seite steht, die dich daran erinnert, wie das funktioniert, die vielleicht auch zusammen mit dir atmet. Du hast einen Partner, der dich unterstützen kann während der Geburt. Aber wenn dein Baby da ist und du bist alleine und dein Baby schreit sich dann irgendwie in Rage, das ist einfach oft nach einem super spannenden Tag für dein Kind, da passiert so viel. Es passiert halt abends oft, dass sie sich dann wirklich über Stunden irgendwie da die Lunge aus dem Leib schreien. Und wenn du da als Mama es kannst, gut zu atmen, versuchen deinem Kind diese Atmung mitzugeben, dann wird das Kind das merken und sich auch schneller beruhigen und du fühlst dich auch besser damit. Aber hey, ich meine, das kriegst du auch nicht gesagt und das ist auch ein Thema, was du auch lernen musst, auch schon in der Schwangerschaft oder zumindest dich damit beschäftigen, habe ich auch nicht gemacht. Ja, ganz klar, also das habe ich auch über viele Monate irgendwann, da habe ich gedacht, ich muss jetzt mal was ändern, anstatt mit meinem Kind 5 Stunden irgendwie um den Küchentisch zu rennen. Vielleicht probiere ich es mal mit Atmung. Das sind dann einfach so Ideen, die einem kommen, aber wenn man sich damit schon in der Schwangerschaft tatsächlich einfach beschäftigt, wie du sagst, der Körper anfängt auch zu lernen schon, sich selbst zu entspannen. Ich glaube, dass es dann später ein Automatismus ist und dass wirklich Mama, Papa und Kind gut tut. Da gehört ja immer noch ein Papa heutzutage zusammen, die wirklich eine große Rolle spielen. Und auch die, wenn die es lernen, da ein bisschen ruhig zu atmen und das vielleicht auch dich darin zu unterstützen, glaube ich, dass man gemeinsam da schneller in Harmonie kommt. Und das ist halt gerade bei den ganz Kleinen so, die schreien sich halt oft die Seele aus dem Leib und da braucht man auch selbst oft mal eine Möglichkeit, sich runterzufahren. Mhm. Und ob das mit Meditation ist oder vielleicht auch mit einer Atemtechnik. Ich habe bei anderen schon gehört, die machen sich einfach ihre iPods drauf und machen dann Noise Cancelling. Oh, hey, auch gut, ja. Wenn sie dadurch ruhig atmen, ist das auch total gut. Jeder muss da seinen Weg finden. Aber auch das gehört für mich einfach tatsächlich schon so ein bisschen in die Vorbereitung für, was ist denn nach der Geburt? Mhm. Denn dann fängt es ja erst an.
Mhm. Was findest du aufgrund deiner Erfahrung noch wichtig? Du hast eben gesagt, Selbstfürsorge, sich, das für sich auch vorher mal zu klären. Was sind Themen, die gehören in die Schwangerschaft aufgrund deiner Erfahrung?
Ganz, also für mich ist das Allerwichtigste jetzt im Endeffekt gewesen, dass es fängt bei der Geburt an und auch da sollte man sich nicht unbedingt nur auf einen Weg verlassen. Also bei uns war es ja die Idee, dass wir im Geburtshaus unsere Tochter bekommen. Wir haben uns das auch ganz romantisch vorgestellt, fahren dann einige Stunden später nach Hause und das wäre natürlich die Idealvorstellung gewesen. Das ist, war der große Wunsch. Und an dem haben wir festgehalten und vor allem für mich kam auch überhaupt gar keine andere Variante irgendwie in Frage. Ja? Also Kaiserschnitt natürlich nicht, ich brauche keinen Kaiserschnitt und ins Krankenhaus müssen wir auch nicht. Das ist heute anders, denn nach vielen Stunden Kampf und nach über 9 Stunden Geburtshaus bin ich dann ins Krankenhaus tatsächlich und nach dort vielen weiteren Stunden Kämpfen musste Hanna dann tatsächlich einfach auch per Kaiserschnitt geholt werden, weil sie sich die Nabelschnur so dolle um den Hals einfach auch gewickelt hatte und auch ein Hämatom schon am Kopf hatte von den ganzen Kämpfen sozusagen, dass sie dort geholt werden musste. Heute bin ich unglaublich dankbar dafür, denn wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Aber in dem Moment, als es passiert ist, heißt in dem Moment, wo mir gesagt wurde, es wird jetzt ein Kaiserschnitt, war ich nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich auch nie mit dieser Situation jemals, auch selbst nicht im Krankenhaus, habe ich mich damit beschäftigt. Es war klar, dass die kommt auf jeden Fall auf natürlichem Wege. Und da muss ich ganz klar sagen, das war super naiv von mir. Und diese romantische Vorstellung, natürlich ist es toll, wenn man daran festhalten kann, irgendwo in der Schwangerschaft. Das sollte man auch, denn ich finde es wunderschön, wenn Frauen sich auf die Geburt freuen. Das habe ich auch sehr getan. Aber man soll bitte auch im Hinterkopf halten, es kann eben auch mal nicht so laufen wie geplant. Vor allem, das lernt man dann nach der Geburt. Spätestens heute weiß ich, dass mit einem fast 2-Jährigen das gar nicht so läuft wie geplant. Er hat ja bei der Geburt schon angefangen. So. Aber dass man da einfach auch einfach diesen Plan B kennt. Ja? Dass man weiß, dass wenn alle Stricke reißen, dann wird dieser Kaiserschnitt nötig sein. Und das ist okay, das ist gut so. Ich wurde natürlich aufgeklärt, dass es passieren kann, gar keine Frage. Aber ich habe diesen Gedanken gar nicht zugelassen. Und somit war es dann auch in der Situation Kaiserschnitt für mich nicht okay. Weil mein Kopf sich einfach überhaupt niemals mit dieser Möglichkeit hat anfreunden dürfen. Und ich glaube einfach, dass es ganz, ganz wichtig ist, auf seinen Körper zu hören. Das habe ich unter der Geburt auch. Und ich habe gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, mir wurde gesagt, nee, Quatsch, das ist nur in deinem Kopf. Da kann ich jedem nur sagen, hört auf euren Körper. Ihr kennt, du als Mama, du als Schwangere, du kennst deinen Körper. Niemand anderes steckt in deinem Körper. Und unter der Geburt, muss ich ganz klar sagen, hat mein Körper mir ganz, ganz extrem Signale gesendet. Und deswegen habe ich dann auch den Wunsch geäußert, ins Krankenhaus zu gehen, weil ich gemerkt habe, da ist eine Blockade. Und da bin ich ganz froh, dass ich da einfach auf meinen Körper gehört habe und da nicht an diesem Ideal festgehalten habe, in dem Geburtshaus das Kind zu bekommen. Denn ich glaube einfach, wäre ich da noch ein bisschen sturer gewesen, hätte ich ja biegen und brechen das versucht. Und ich glaube, da bin ich einen ganz guten Weg gegangen, auf meinen Körper zu hören. Aber ich würde es heute zumindest mal in Erwägung ziehen, dass es diese Möglichkeit geben kann und dass es total okay ist. Also das ist heute, für mich ist es heute eine Sache, mit der ich mich total angefreundet habe, denn es gibt meine Tochter, es geht ihr sehr gut, ihr geht es so gut, weil sie eben per Kaiserschnitt gekommen ist und auch mir geht es heute damit gut. Ging es mir nach dem Kaiserschnitt gut? Nein, ganz im Gegenteil. Aber hätte ich mich damit vorher auseinandergesetzt, dann hätte ich wahrscheinlich auch schneller Frieden damit geschlossen. Mhm. Also das kann ich wirklich mitgeben. Das ist, da ich mich die ganze Zeit so arg auf diese Geburt vorbereitet habe, ist das ein ganz großer Teil, den ich vernachlässigt habe. Mhm. Und ich wünsche jeder Mama, dass sie ihre Wunschgeburt bekommt. Und man soll auch unbedingt ganz, ganz doll daran festhalten. Aber den Plan B sollte man auch in der Tasche haben. Mhm. Das kann ich wirklich einfach sagen, zumindest mal kopfmäßig.
Woran erkenne ich während der Geburt, dass da eine Blockade ist? Also das ist jetzt das, was ich mich jetzt frage, als du es eben gesagt hast. Ne? Mhm. Weil jeder hat ja vielleicht, also ich glaube, man fragt sich zwischendrin immer so, ne? Genauso wie es mit den Venen dann ist. Ist es jetzt schon die richtige Wehe oder nicht?
Und man googelt so, also das ist ganz verrückt. In den letzten Tagen, man googelt ständig, wie fühlen sich denn Wehen
an? Genau, richtig. Ja. Woran hast du gemerkt, nee, ich merke, das ist jetzt gerade nicht das richtige Szenario, wir müssen umdenken.
Ja, weil man den eigenen Körper kennt. Also es war tatsächlich, jetzt habe ich auch ein sehr gutes Körpergefühl, mache ich auch viel Sport und beschäftige mich auch einfach mit meinem Körper. Das heißt, ich weiß schnell, wenn ich irgendwo ein Wehwehchen habe, wie ich damit umzugehen habe. In dem Fall war es so, ich bin mit einem Abstand von 4 Minuten, also von 4 Minuten Wehen, sagt man das so? Also der Abstand war 4 Minuten zwischen den Wehen. Bin ich ins Geburtshaus schon erst gefahren eigentlich. Hatte viele Stunden schon veratmet zu Hause. Und als wir da ankamen, wurde das immer heftiger. Alles kein Thema. Ich habe mich schon gefreut, es geht jetzt los. Und es wurde sehr schnell heftiger. Und ich war innerhalb von knapp 3 Stunden bei 1 Minute angekommen. Warum ich das so genau weiß, wir haben das alles notiert. Und dadurch, dass wir im Geburtshaus waren, wir waren sehr viel alleine, mein Mann und ich, und wir haben immer wieder notiert, okay, jetzt eine Wehe, jetzt eine Wehe, jetzt eine Wehe. Und somit konnte man relativ schnell sehen, wo man stand. Und diese Wehen wurden, da waren dauerhaft sehr, sehr stark. Aber ich habe in meinem Becken gespürt, dass da ein Druck ist, der sich nicht richtig anfühlt. Natürlich habe ich noch kein Kind bekommen und wusste jetzt in dem Moment nicht, gehört das dahin oder nicht. Aber es hat sich nach einem Druck angefühlt, der dort nicht sein soll. Mhm. Das sollte so nicht sein. Und dadurch, dass die Wehen schon so kurz hintereinander kamen, hat das auch mit meinem Kopf ganz viel gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, hier ist eine Blockade, die habe ich in meiner Hüfte einfach gespürt, in meinem Becken, in meiner Hüfte. Ich konnte das nicht ganz richtig deuten und habe immer wieder gesagt, dass das sich nicht gut und nicht richtig anfühlt. Mhm. Wenn du natürlich von der Hebamme unter der Geburt gesagt bekommst, das ist in deinem Kopf, dann ist das schade in dem Moment, wenn man sich was anderes wünscht. Aber ich habe da immer wieder hingehört. Also ich habe immer wieder versucht, gar nicht das zu deuten, sondern habe immer wieder nur bei der nächsten Wehe auf den Körper geachtet, was da passiert. Und dieser Druck wurde immer stärker und das war kein Druck nach unten, ja, wie man das jetzt sich bei einer Geburt ja auch vorstellen, so wie es auch sein soll, sondern das war ein Druck, der nach rechts und nach links ausstrahlte. Und im Endeffekt war es ja auch so, also der Kopf war so fest im Becken bei mir, dass sie konnte aus dem Geburtskanal, hätte sie so gar nicht rausgekommen, weil sie so verkeilt dort war. Und das ist diesen Druck, den ich anscheinend ja gespürt habe irgendwo. Und ich glaube einfach, dass jede Frau unter der Geburt, die komplett bei sich ist, das auch spüren würde, wenn etwas nicht stimmt. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber viele Frauen, gerade beim ersten, davon würde ich mich auch gar nicht ausnehmen, die versuchen sich dann vielleicht auch ein bisschen zu verlassen, ne, auf eine Hebamme oder vielleicht einen Arzt. Die machen das irgendwie schon und die Schmerzen sind sowieso alles andere als schön. Man will irgendwie, dass alles nur schnell aufhört. Aber wenn man dann einmal genau hin und sich hineinspürt, ich glaube, wenn wirklich was ist, dann kann man das auch äußern. Dann glaube ich auch ganz bestimmt, dass das jede Frau weiß oder zumindest irgendwie spürt. Nur leider wird man ja auch oft da dann in eine Schublade gesteckt oder ne, es ist ja eine Ausnahmesituation oder Zustand, den man ja als Erstgebärende gerade gar nicht deuten kann. Mhm. Das ist leider, dann wird man schnell in eine Schublade geschoben. So habe ich das leider kennengelernt.
Was rätst du denn? Also was ist dann wichtig? Ne? Weil, wie du schon sagst, ohne die Mama geht das ja auch nicht. Und wenn die Mama wirklich dann eine Blockade dann spürt, und das ist ja etwas, das kann auch eine Hebamme, finde ich, nach 100 Jahren Erfahrung oder so, ja nicht spüren. Ne? Was ist wichtig in dem Moment? Weil, wie du schon gesagt hast, du bist mittendrin, du möchtest nur noch, dass es aufhört und du merkst, es geht nicht weiter und du hast vielleicht ein Gefühl. Was rätst du da, Mamas?
Es ist tatsächlich, in dem Fall wurde mir von der Hebamme mehrfach gesagt, wir schaffen das, du bleibst jetzt noch hier, wir müssen noch nicht ins Krankenhaus. Ich habe immer wieder in mich hineingehorcht. Dadurch, dass wir ja schon bei einer Minute waren, war das sehr, sehr anstrengend und man hat ständig in sich hineingehorcht. Und Es ist einfach natürlich in diesem, das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich eben nicht diesen, nennt man ja Austreibungsprozesse, wie auch immer, hatte, wo viele Leute oder viele Frauen dann einfach sagen, jetzt zerreißt es mich, jetzt kann ich nicht mehr. Aber da waren wir ja noch nicht mal. Ja? Das heißt, ich glaube, das hätte ich ja sogar noch alles irgendwie zugelassen, weil das so sein soll. Aber ich habe es ja schon vorher gespürt und ich habe es zum Glück immer wieder gesagt, dass ich glaube, dass hier etwas nicht stimmt. Und da kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt etwas nicht, dann sagt das nicht nur einmal. Dann sagt das zweimal, dreimal, viermal, so oft, wie ihr glaubt, dass ihr gehört werdet. Denn irgendwann, jede Hebamme, ob das im Krankenhaus ist, im Geburtshaus, eine Hausgeburt zu Hause, also wenn man eine Hausgeburt zu Hause macht, dann traut man sich das auch definitiv zu, seinen Körper das alleine schaffen zu lassen. Aber wenn man diese Unterstützung hat, bei einer Hebamme oder auch dem Mann, wenn was nicht stimmt oder man hat das Gefühl, mir geht es nicht gut in dieser Situation, unbedingt äußern. Und wenn man nicht sprechen kann, es irgendwie versuchen zu äußern. Denn es gibt, wie auch in meinem Fall, es gab keinen anderen Weg raus. Ja? Und den wollte ich nicht wahrhaben, um Gottes Willen. Aber, und da bin ich auch ganz dankbar, im Krankenhaus haben sie auch wirklich mich ganz lange noch probieren lassen und machen lassen und bis wirklich zur absoluten Erschöpfung, wo dann aber auch der Oberarzt gesagt hat, tun Sie sich das jetzt nicht weiter an, weil es geht ja nicht weiter, wir müssen jetzt. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Geste, dass ich es wenigstens probieren konnte, aber unbewusst wusste ich ja, dass da nicht, etwas nicht stimmt. Und dadurch, dass ich das von Anfang an immer wieder gesagt habe, wurde da auch dann im Krankenhaus anders hingeschaut. Und da kann ich jedem raten, es ist einfach in dem Moment das Wichtigste überhaupt, dass es der Mama sehr, sehr gut geht, auch wenn man unter einer Geburt nicht man vielleicht sehr gut sprechen kann, aber den Umständen entsprechend, dass man sich imstande dazu fühlt, dass das jetzt ein guter Start für das Kind wird. Und wenn es einem gut geht, dann, oder wenn der Körper das schafft, dann spüre ich das. Und wenn da beim Körper eine Blockade ist oder auch vielleicht bei meinem Kind, dann bin ich der Überzeugung, dass ich das auch merke. Und dann muss ich es unbedingt mehrfach, im schlechtesten Fall, äußern, damit man hinguckt.
Jetzt hast du ja auch eben von deinem Mann erzählt. Was glaubst du, weil ich finde, also der Fokus liegt ja sowieso immer sehr viel auf Mama, auf Geburt und dann bewegt sich das Baby und so weiter, ne? Und letztens hat das mal eine Bekannte von mir super schön gesagt, weil sie sagte so, ach nee, das war eigentlich, stimmt, das war nämlich ein Papa, der das zu mir gesagt hat. Der meinte nämlich, die Mama ist ja viel näher auch dran mit dem Feedback, was sie bekommt, ne? Also so alle Veränderungen und so weiter in der Schwangerschaft kriegt die Mama natürlich als allererstes dann mit. Und wenn der Papa irgendwie vom Arbeiten oder so nach Hause kommt, ne, der weiß ja gar nicht, was dann alles passiert ist. Was glaubst du denn, was ist so die Entwicklung bei den Vätern eigentlich? Also um mal auch so den Fokus so ein bisschen auf den Papa zu legen. Was passiert beim Papa eigentlich?
Ja, also ist genau das, was du sagst. Ich glaube, die Papas, gerade in der Schwangerschaft, die erleben das ja nicht mit. Das heißt, die Bindung, die eine Mama zu ihrem Kind aufbaut, da ist halt dieser Vorsprung da von einigen Monaten. Dieser kleine Mensch wächst in einem heran und man hat irgendwo schon unbewusst einfach auch diese wahnsinnig starke Beziehung und Bindung zu diesem Menschen. Und der Papa, ja, er sieht halt, wie die Mama sich verändert, seine Frau wird vielleicht ein bisschen runder und er freut sich auch auf das, was kommt, aber eigentlich kann er es noch gar nicht greifen. Ich glaube tatsächlich, dass für viele Väter bei der Geburt, während der Geburt oder auch nach der Geburt das erst anfängt. Was für uns Mamas einfach schon sehr, sehr viele Monate einfach vorher schon angefangen hat. Die ersten Tritte, die man spürt. Auch ich hab meinem Mann öfter gesagt, fühl doch mal. Und er meinte, ja, ja. Also das war dann dieses, ja, okay, schön. Aber ich weiß ja nicht, was du empfindest. Das heißt, diese Tritte, die einen als Mama ganz glücklich stimmen, die machen einem Papa vielleicht in dem Moment auch etwas traurig, weil er das ja gar nicht nachempfinden kann. Und so gerne man das als Mama auch mit dem Partner teilen möchte oder als Partnerin dann im Moment, ja, so sehr ist ja der Vater oder der Partner in diesem Moment ja auch irgendwo in dieser Rolle des Zuschauers. Ich will eigentlich dabei sein. Eigentlich würde ich es auch gerne spüren. Eigentlich möchte ich auch schon diese Emotionen haben, die du hast, aber ich kann das nicht. Und das startet, glaube ich, und das, deswegen sage ich starten. Denn wir haben diese indirekte Beziehung. Ich glaube auch bei vielen Mamas, die ihre Kinder auf die Welt bringen, ist jetzt nicht gleich dieses, oh mein Gott, bist du niedlich und ich werde dich überall hintragen. Und diese wahnsinnig große Liebe auf den ersten Blick, die gibt es ja auch nicht bei jeder Mama. Aber bei den Vätern erwartet man ja auch, dass sie sagen, oh, hier mein Ein und Alles und der Rest, da ist direkt eine Bindung. Ich glaube, dass das bei den wenigsten Vätern einfach der Fall ist, denn sie kommen ja das erste Mal tatsächlich in Berührung mit ihrem Kind, während wir Mamas ja einfach diese Berührung indirekt ja schon sehr viele Wochen und Monate hatten. Und für Väter fängt dann dieser Weg des Vaterseins erst an, der Gefühle zu entwickeln, zu verstehen, was es bedeutet, diesen kleinen Menschen zu begleiten. Und die Papas, die lassen wir leider da ganz schön außen vor. Nicht nur in der Vorbereitung auch, sondern auch das Wochenbett. Ich glaube, das ist für viele Väter eine ganz schöne Herausforderung. Denn nicht nur für die Mama verändert sich alles oder für das Paarsein, sondern auch für den Mann direkt selber verändert sich so unglaublich viel. Die Partnerin ist auf einmal Mama. Dann ist dieser kleine Mensch, der ja auch sehr viel bei Mama ist, weil klar, also ich meine, wenn du stillst, dann stillst du viel dein Kind. Man macht dieses schöne Bonding, auch meistens mit Mama. Und Papa ist so ein bisschen außen vor oft. Und da glaube ich, die Männer haben da die ersten Wochen auch ganz schön mit zu tragen. Also das ist auch als unterstützende Kraft, ne, die dann auch vieles von der Frau einfach übernehmen, auch im Haushalt oder kochen und sich kümmern. Ich glaube, dass da Männer auch vor einer sehr, sehr großen Herausforderung stehen und dass es gar nicht so wertgeschätzt wird, leider manchmal. Mhm. Weil wir es in dem Moment als selbstverständlich erachten, aber es gar nicht so selbstverständlich ist.
Was rätst du Paaren in der Zeit oder vielleicht auch Mamas in Bezug auf die Formulierung? Sollen sie mir sagen, was sie vom Papa brauchen? Oder auch sagst du, nee, eigentlich wäre es auch so, an der Stelle des Papas vielleicht mal mehr zu fragen, erzähl mal, wie fühlt sich das jetzt an und ich erlebe dich gerade so und so. Oder was glaubst du, was wäre hilfreich?
In der Schwangerschaft meinst du? Oder? Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich, so ein Geburtsvorbereitungskurs, diesen gemeinsam zu besuchen, das ist schon mal ein sehr schöner Schritt, den man einfach auch gemeinsam machen kann, um sich zusammen auf diese Zeit vorzubereiten. Es wird ja auch das Thema Wochenbett zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs besprochen, was ich auch ganz wichtig finde, dass auch Männer da irgendwo Teil daran haben und sich, ich sage jetzt mal indirekt, vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten können. Im Großen und Ganzen ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, weil wir als Mama in einer ganz extremen Emotion sind. Unsere Hormone fahren da ja schon so hoch. Wir sind komplett bei unserem Baby, und der Partner ist einfach noch dieser Zuschauer. Da kann ich wirklich einfach nur sagen, wenn es das erste Kind ist, genießt diese Zweisamkeit, die ihr noch habt, bis zur letzten Sekunde, denn sie endet tatsächlich einfach von jetzt auf gleich und verändert sich komplett. Und da einfach auch als Mama gar nicht so das Thema Baby und Schwangerschaft in den Fokus zu stellen, sondern einfach die Partnerschaft noch und versuchen bis zur wirklich zur letzten Sekunde die Partnerschaft noch zu leben. Und denn das Baby wird noch früh genug einen sehr, sehr großen Teil in der Partnerschaft übernehmen. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese letzten Wochen ganz, ganz viele Mamas und Papas einfach nur mit Warten verbringen, bis das Kind endlich kommt. Dabei könnten wir so viele schöne Dinge noch zusammentun, wo sie vielleicht nachher drüber ärgern. Sei es nochmal ins Kino gehen und nochmal essen gehen. So Kleinigkeiten, die nachher gar nicht mehr so selbstverständlich sind, wenn dann da eben ein kleiner Mensch ist, auf den man irgendwie dann doch aufpassen muss, den man nicht so einfach mitnehmen kann.
Ja, finde ich richtig super wichtig, auch was du sagst, ne? Weil natürlich ist man auch nach der Geburt dann Mama und das, was dann alles mit dazukommt und die ganzen Veränderungen. Aber genau das, was du auch sagst, man ist ja auch noch Paar, ne? Und es ist so ein bisschen vorher noch was aufs Beziehungskonto sozusagen dann einzahlen, weil das tritt dann erstmal in den Hintergrund, bis man sich so eingegroovt hat, ne?
Ja, genau. Es ist halt die ersten Wochen und Monaten man ist ja auf einmal zu dritt oder vielleicht sogar zu viert, wenn man auf einmal Zwillinge bekommen hat oder vielleicht sogar Drillinge. Also es ist ja auf einmal, das Leben verändert sich einfach mit diesem kleinen Wesen, das in die Familie kommt, verändert sich ja das eigene Leben, die Partnerschaft, auch das Drumherum. Es verändert sich so unglaublich viel. Und das, was du sagst, dieses Beziehungskonto, das wird davon noch ganz doll zehren, wenn es vorher dann wirklich nochmal schön aufgeladen ist und man einfach noch ganz viele tolle Dinge gemeinsam erleben konnte. Und dann vielleicht Wochen später zu sagen, Mensch, gut, dass wir das noch gemacht haben, schön, dass wir doch noch irgendwie im Kino waren. Oder wir haben zum Beispiel für einen Kochkurs haben wir noch einen Gutschein. Der ist jetzt wahrscheinlich auch schon bald abgelaufen, ich weiß es nicht. Wir haben immer gesagt, komm, das machen wir, wenn sie mal da ist. Dann werden wir schon eine ruhige Minute finden. Ja gut, wir haben es halt nicht geschafft und wir hoffen, dass wir irgendwann noch mal machen können, ja. Hätten wir doch mal vorher gemacht. Mhm. So ist das. Aber deswegen kann ich nur sagen, ganz viel Paarzeit und nachher ist man ganz viel älter.
Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Ranja gefallen hat und dass du dir einiges mitnehmen konntest. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Der zweite Teil, den wirst du heute in einer Woche hören. Also nächsten Montag wird er veröffentlicht. Und wenn du mehr über Ranja erfahren möchtest, dann schau doch mal in den Shownotes. Da habe ich sowohl den Instagram-Account verlinkt, als auch die Homepage von Baby Who verlinkt. Auch im zweiten Teil wirst du genauer erfahren, was Baby Who überhaupt ist. Aber so viel schon mal vorweg. Ich habe da auch selbst mein Kartenset online gestellt und meinen Pränatalkurs. Also es ist eine ganz tolle Suchplattform, in der du alles Mögliche rund um das Thema Mama, Mama sein, Kind, Kinder, alles Mögliche dazu dann finden wirst. Also schau mal vorbei. So, und die zweite Ankündigung. Heute startet der Vorverkauf für mein Kartenset für Mamas Tee Cards und ich bin unglaublich aufgeregt und freue mich so, so sehr, denn ohne dass ich überhaupt was gemacht habe, flatterten schon wirklich einige Vorbestellungen rein. Und wenn du ein Kartenset haben möchtest, was dich bzw. euch als Paar in der Schwangerschaft oder das zweite Kartenset, was euch nach der Schwangerschaft begleiten soll, wenn du so eins haben möchtest, dann lass es mich super gerne wissen. Am besten schreib mir einfach eine Privatnachricht über Instagram oder gerne auch eine E-Mail und unter om@yoko-official.com. Also, ich freue mich wirklich sehr, von dir zu hören. Mach's gut, Mamas Tee, deine Lisa.